hören an den Akzent. Ich bin hier gekommen mit der Studentenmission vor vielen Jahren und dann habe ich meine Frau kennengelernt und bin geblieben, habe auch hier Theologie studiert in Tabor, also an der Evangelischen Hochschule Tabor, wo man Theologie oder soziale Arbeit mit ein bisschen Theologie studieren kann. Das habe ich sehr gerne gemacht und bin noch da sehr verbunden. In meinem Alltag bin ich Dozent an der Uni Mainz für Theologie. Das heißt, ich habe es mit jungen Leuten zu tun, die entweder Pastorin oder Lehrer werden wollen. Und das ist ein Vorrecht und toll. Die Studienzahlen sind weniger geworden, aber die Qualität von den Leuten, die kommt, ist nach wie vor gut. Und ich bin immer wieder begeistert von den Leuten, die da sind. Und natürlich beten wir dafür, dass noch mehr kommen, aber es kommt, wie es kommt. Gott schenkt uns, was er schenkt. Und ja, ich denke, ich gehe trotzdem einfach voran. Lass mich nicht davon abschrecken. Was soll ich noch dazu mir sagen? Ich habe auch als Pastor gearbeitet im Sauerland und auch mal ein Jahr als Vakanzvertretung im Hartenrod, im Marburger Hinterland. Also, das heißt, so ein bisschen, das ist jetzt, ich würde sagen, nennt man das Gießener Hinterland? Wie sagt man das hier? Eher Marburg, sagt man? Okay, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich bin am Gießener Ring gefahren, deswegen habe ich gedacht, das fühlt sich für mich an wie Gießen, aber ja, also auf jeden Fall, also ich kenne das ein bisschen, so wie es ist, in einer Gemeinschaft zu sein, auch wenn jede Gemeinschaft anders ist und ich bin selber zu Hause in der Gemeinschaft am Ortenberg in Marburg. Also da, wo diese Tabor-Gemeindezentrum ist, da bin ich einfach eigentlich sonst normalerweise. Aber eben nicht als Pastor, sondern als normales Mitglied. Ja, und dazu soll ich sagen, also ich gehöre jetzt seit November zum Vorstand des Hessischen Gemeinschaftsverbandes. Das ist das Gremium, was mithilft, den Verband zu leiten, obwohl es auch eine Delegiertenversammlung gibt, die eigentlich über Dinge abstimmt. Das gibt es am 4. Mai. Ich weiß nicht von hier. Wer ist Delegierter für diese Gemeinde? Super. Dann Daniel, habe ich gelernt. Der Bassist kommt. Also super. Genau, das ist dazu sein, warum ich das überhaupt mache. Ich meine, ich könnte auch andere Sachen mit meiner Freizeit machen. Also, weil es mir irgendwie ein Anliegen ist, dass die Gemeinden aufgebaut werden auf irgendeine Weise. Und das ist weitergeht. Vielleicht wissen manche, dass die letzten Jahre der Harald Baumann, der Inspektor, der war viele Jahre von Krankheit geplagt, kann man sagen. OP, Knie, Schulter, ohne Ende. Und jetzt hat er am Ende auch eine Depression, das kann man sagen, und hat eine Kur. Und jetzt ist er so etwas, ein bisschen frühzeitig berentet worden. Das ist nur nicht so viel, weil er schon ein nicht junger Mann ist, aber das ist, sag mal, für ihn am traurigsten, dass diese Krankheiten so kamen. Und ich glaube, dadurch vielleicht die Verbände, die Gemeinden haben vielleicht ja nicht so viel Besuch bekommen wie sonst. Ne, er konnte nicht. Ne. Und aber jetzt gibt's einen neuen Inspektor bald. Also der Robert Höppe, der ist noch jünger als ich, obwohl ich so jung bin. Genau, das ist spannend. Der Reinhard, also den kennt ihr ja ein bisschen mittlerweile. Der ist ja auch der erste Vorsitzende im Verband. Und ich weiß ja, ob viele von euch das wissen, aber wie wichtig er ist für den Verband. Auch in den letzten Jahren hat das viel getragen von dem, wo der Harald viel krank war. Das vielleicht kriegt man das nicht hier mit, aber wir dürfen ruhig stolz auf ihn sein in dem Sinne, oder wenn das richtige Wort ist auf christlich. Da hat sich in die Bresche gesprungen und hat auch manche andere Gemeinden auch geholfen. Und ich finde, er ist ein toller Mann. Also das sage ich auch mal so. Finde, man darf einen Mensch loben, wenn er nicht da ist. Ne? Ist besser als andersrum. Genau. Ja, er ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich mache mit dem Verband. Ich denke, wenn der Reinhard dabei ist, ist das doch gut. Ja. Genau. So viel zu mir. Und warum ich hier bin. Genau. Ich habe auch dann gesagt, oh, ich würde gerne mal ab und zu mal predigen in Gemeinden, wenn sie das wollen. Und Reinhard hat sofort gesagt, ich habe so eine Hochzeit und du könntest da mal hier. So. Das so viel. Jetzt aber zur Predigt. Zur Predigt über den Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Wir hoffen ja immer wieder, Wir hoffen immer wieder. Wir reden manchmal über das, was wir hoffen. Ich hoffe, dass ich meine Pfarrprüfung bestehe. Ich hoffe, dass wir bis zum Sommer gut über die Runden kommen. Ich hoffe, dass mein Kind gesund wird. Ich hoffe, dass unsere Ehe besser wird. Ich hoffe das. Damit wird Hoffnung zu Hoffnung auf irgendetwas Zukünftiges, dem wir harren. Im Neuen Testament ist auch manchmal die Rede von Hoffnung gerichtet auf etwas Zukünftiges, wie die Hoffnung der Herrlichkeit oder Hoffnung auf das ewige Leben. Und ich könnte eine ganze Predigt über diese Sachen halten. Aber wenn wir nur die Zukunft von dem, was gehofft wird, vor Augen haben, dann verpassen wir die andere Betonung des Neuen Testaments, dass Hoffnung etwas ist, was wir schon haben. Oder intensiver ausgedrückt, Hoffnung ist eine Erfahrung, die wir als Christen machen. Wir hoffen auf Dinge, aber wir machen diese Erfahrung zu hoffen. Im Paulus' Brief an die Römer im Neuen Testament steht, dass die Schriften des Alten Testaments zum Beispiel, also das, was zuvor geschrieben ist und zur Lehre geschrieben sind, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ganze Alte Testament. Warum? Damit wir Hoffnung haben. Wir verstehen den Römerbrief heute auch als ein Teil dieses Geschenks der Schrift, die uns zur Lehre geschrieben ist, damit wir auch durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also wenn wir über Hoffnung reden heute, reden wir nicht unbedingt über die Dinge, wo man hofft, dass sie passieren, sondern wir reden über einen Schatz, der uns gegeben wird für den Weg. Ein Schatz, was schon von Gott vorbereitet wurde und ein Schatz, das sich immer wieder neu in unserem Leben ereignet und aufblüht und wie eine Lebenskraft in uns wächst. Ich lese den heutigen Predigttext. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In dieser Passage sehe ich drei große Hoffnungsquellen. Erstens, was wir jetzt haben in den ersten Versen, dann was wir jetzt verstehen und dann, wer uns jetzt gegeben ist. Also Hoffnungsquelle 1, was wir jetzt haben. Gerecht geworden, Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Worte beschreiben uns. Wir stehen nun vor Gott als seine geliebten Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. In Vers 1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Gerecht geworden. Was heißt das? Gerecht sein kennt man aus dem Leben. Gerecht ist, wer fair und unparteiisch ist. Wir hoffen zum Beispiel, dass ein Richter gerecht ist. Aber hier ist von gerecht geworden sein die Rede. Heißt das, man war früher unfair und nun ist man fair? Hier nicht. Hier geht es um gerecht sein vor einem gewissen Forum. Das heißt, es geht nicht um das gerecht und fair sein des Richters, sondern um den Status von derjenigen, die zum Gericht gezogen sind. Die Leute, die vor dem Richter stehen. Hier geht es um den Urteil des sowieso gerechten Richters über diejenigen, die vor ihm stehen, in einem Gerichtsprozess. Die Menschen können dann im Urteil entweder für ungerecht erklärt werden oder für gerecht erklärt werden. Das heißt konkret, wenn sie für gerecht erklärt worden sind, dann sind sie freigesprochen. Davon haben wir gesungen hier, ne? mutig komme ich vor deinem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Freigesprochen. Also gerecht geworden sein bedeutet im Vers 1, also nicht wir sind anders geworden, wir sind fairer geworden, sondern wir haben einen anderen Urteil Gottes über unser Leben bekommen. Gott spricht über unser Leben einen Freispruch aus. Wenn wir von Rechtfertigung im Neuen Testament lesen, dann ist das nicht etwas, was wir tun. Nicht etwas, was wir vollbracht haben durch Änderung unseres Charakters, sondern etwas, was Gott tut. Gerecht geworden heißt, Gott hat uns ins Recht gesetzt. Gott sagt, ihr gilt jetzt als gerecht. Ihr seid von mir gerecht gesprochen worden, freigesprochen worden von dem negativen Urteil, was sonst über euer Leben steht. Jetzt steht stattdessen Gottes positives Urteil über euch. Ihr seid gerecht geworden. Und dieses gerecht geworden ist die Grundlage für alles andere, was Paulus hier beschreibt in Kapitel 5. Frieden mit Gott. Zugang zur Gnade. Wie dieses Lied auch, mutig komme ich vor dem Thron. Ich darf da hinein in dem Allerheiligsten. Mutig komme ich vor den Thron. Zugang zur Gnade. Ein neues Rühmen und eine neue Hoffnung. Ich möchte diesen neuen Zustand der Gnade mit einer Geschichte illustrieren. Eine Geschichte, eine erfundene Geschichte über einen Mann bei einem Konzert von seiner Lieblingssängerin. Stellen wir uns erstmal so vor. Seit Jahren bewundert er die anmutige Sängerin mit der traumhaften Stimme. Ohne Mühe meistert sie die virtuosesten Läufer mit unfassbarer Musikalität. Bei der letzten Tour füllte sie die Stadien. Sie inspiriert die Menschen, rührt sie zu Tränen mit tiefgehenden Liedern. Er folgt sie auf Instagram, lauscht alle Interviews, will hören, was sie inspiriert, will den Menschen hinter der Kulisse sehen, will verstehen, was ihr ausmacht. Und heute ist er dabei. Er ist extra früh angereist und steht nun rum, wo der Einlass zum Konzert erst in 2 Stunden ist. Plötzlich ist sie da. Er erschreckt sich. Es fühlt sich so besonders an, in ihrer Nähe zu sein. Macht aber auch extrem nervös. Ich meine, was sollte er sagen? Sie ist einfach so unglaublich cool. Und er ist, naja, einfach nur er selbst. Boah. Warte mal, bis ich die anderen davon erzähle. Rate mal, wen ich so nah gesehen habe, wie nah ich dran war. Sie steht nun da. Aber nein, ich will nicht eins von diesen nervigen Fans sein. Ich bleibe cool. Nun aber kommt sie auf mich zu, lächelt mich an, sagt, hey, du bist ja früh. Willst du mal Backstage kommen? Was? Ich? Ja, du, ich mach das ab und zu, wenn ich Lust habe. Ich finde es nett, ein paar meiner Fans kennenzulernen. Hier ist dein Backstage-Pass. Wenn du den in 10 Minuten vorne zeigst beim Security, dann bekommst du Zugang zum Backstage-Bereich, hinter die Bühne. Komm vorbei, hab keine Angst, sie beißen nicht. Etwas sprachlos stottert er seinen Dank und starrt ungläubig auf sein Backstage-Pass. Er macht sich auf den Weg. Die Security-Menschen winken ihn durch die Absperrung. Er kommt im VIP-Lounge, ihm wird ein Drink angeboten und sie ist da. Und sie winkt ihn rüber. Sag mal, komm rüber. Wer bist du? Erzähl mal was von dir und von deiner Geschichte. Die Geschichte ist etwas unwahrscheinlich, oder? Aber stell mal vor, du bekommst eines Tages einen Backstage-Pass, ein Schild, das dir erlaubt, hinter der Bühne nach dem Konzert zu kommen, um den Menschen, den musikalischen Genie, den du so feierst, wirklich zu treffen. Und nicht nur kurz, sondern ausführlich, es wird auch persönlich. Du darfst einfach den Menschen miterleben und kennenlernen und der Star interessiert sich dann für dich. Und jetzt übertreibe ich mit dem Beispiel, es entsteht eine Freundschaft. Eine echte und ehrliche und wohlwollende Freundschaft. wo du deine ganze Lebenssorgen erzählen kannst und dir gehört wird. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, denkst du. Und ja, du hast recht, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du eine Promi triffst und eine tiefe Freundschaft entsteht. Aber Paulus schreibt in seinem Brief von etwas, was eine gewisse, begrenzte Ähnlichkeit hat. Ähnlich unwahrscheinlich aber wahr. Er schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott ist natürlich ganz anders als ein Promi. Er ist heilig, er ist geheimnisvoll, auf eine Weise, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Aber vielleicht können wir durch das Bild des Prominenten ein Stück weit verstehen, was Gott für uns gemacht hat. Dieses Gerechtgewordensein ist die Grundlage für alles andere. Gott hat uns einen Status gegeben, und er heißt gerechtfertigt, freigesprochen. Alle, die sich an Jesus Christus wenden, sind freigesprochen von aller Schuld. Er gibt uns damit Frieden mit sich, eine Beziehung zu ihm, die eigentlich unmöglich war, weil wir Sünder sind. Er sagt, ihr seid nun gerecht, also habt ihr Frieden mit mir. Du darfst mit mir sein, und das heißt Zugang zur Gnade. Hier ist dein Backstage Pass. Du gehörst nun zu mir. Du hast Zugang zur Gnade. Du darfst in einem neuen Bereich eintreten. Du musst nicht im Wartebereich bleiben, sondern du darfst hinter der Bühne kommen und bei mir sein für immer. Und du rühmst darum dir selbst nicht, sagt Paulus. Du rühmst darum dir selbst nicht. Rühmen, das heißt, rühmen heißt sich prahlen, vielleicht auch manchmal angeben. Oh, wie toll ich bin, ich rühme mich. Aber hier, du rühmst darum dir selbst nicht. Das ist auch so nach dem Abend im VIP-Lounge beim Konzert. Du erzählst dann zu Hause nicht, wie toll du singst und wie toll deine Musik ist, sondern du zu Hause schwärmst davon, dass du in der Nähe der großartigen Sängerin sein durftest. Du freust dich, dass du sie kennenlernen durftest. Du sagst, sie hat mich so inspiriert. Du erzählst davon, wie freundlich sie war und wie du dich so verstanden gefühlt hast. Du rühmst dich selbst nicht. Gottes Backstage Pass ist nicht für einen Abend. Dieser Zugang bleibt uns für immer, und in der Ewigkeit ist es noch herrlicher. Da ist kein Schmerz, keine Depression, keine Angst, noch Geschrei, noch Sorgen geben wird. Wir rühmen uns aber jetzt, dass wir nun Hoffnung auf diese Herrlichkeit haben. Eine große Hoffnungsquelle ist also, alles, was wir jetzt haben durch Jesus Christus, dieser neue Status, gerecht gesprochen, Friede mit Gott, wir dürfen zu ihm gehören, wir haben Zugang zur Gnade, wir dürfen in seiner Gegenwart stehen. Jetzt, Hoffnung auf Herrlichkeit, wir haben schon jetzt eine Zukunft mit ihm. Hoffnungsquelle 2. Was wir jetzt verstehen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Paulus bringt in diesem Satz eine weitere Hoffnungsquelle, ein Wissen, das uns hilft, die Zeit jetzt zu deuten. Wir rühmen uns der sicheren Zukunft mit ihm, ja, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns jetzt der Bedrängnisse. Was? Wie bitte, Paulus? Wir rühmen uns der Bedrängnisse? Paulus, hast du den Verstand verloren? Kann das stimmen? Ja, vielleicht kann das stimmen. Paulus redet hier von einer neuen Sicht auf der Bedrängnisse. dass sie uns formen können. Formen, das heißt positiv verändern. Nun aber Vorsicht. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo Paulus das nicht so selbstverständlich raushauen würde. Ich würde sagen, Vorsicht, wenn jemandem kurz vor dem Tod ist und nur schwach und nur noch leidet, dann wäre es jetzt nicht die Zeit zu sagen, hey Superman, jetzt kannst du deinen Charakter entwickeln. Oder? Das passt doch nicht. Und das ist ja wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht die Bibel wie eine Art Steinbruch für Sprüche behandeln. Und wenn irgendein Stein runterfällt, dann werfen wir ihn den nächsten Menschen zu. Als ob es immer passen würde. Sondern es geht uns um das Gesamtzeugnis der Bibel, geläutert auch durch das Gespräch miteinander. Was bedeutet denn das für uns? Wie kann man denn das verstehen? Um dann mit einer gewissen Weisheit ein gutes Wort zur rechten Zeit und in der Sprache unserer Zeit einem Menschen weiterzugeben. Also ich glaube, es gibt Situationen, wo ich das hier, was Paulus schreibt, nicht sagen würde. Wenn jemand physisch oder psychisch ganz am Ende ist, dann vielleicht passt ein anderes Wort vom Römerbrief besser. Zum Beispiel Kapitel 8. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Oder da auch im Römer 8. Und wenn du nicht mal beten kannst, dann betet der Geist Gottes in dir mit Seufzen. Dein Seufzen zu Gott ist das Gebet des Geistes Gottes, das Gott deinen Vater versteht und hört. Es gibt schlimme Dinge im Leben, wo man nicht gerade sagen kann, hey super, das formt mich weiter. Es gibt auch verzweifelte Momente und es gibt auch eine falsche Zeit für Worte, die in einem anderen Zusammenhang richtig sind. Aber hier spricht Paulus doch Leute an, die gewisse Bedrängnisse erleben. Und Paulus schreibt ihnen an, diese Menschen, die mitten im Leben stehen, aber große Herausforderungen, große Bedrängnisse haben. Und diesen Leuten sagt er, wir dürfen uns davon nicht runterkriegen lassen. Wir dürfen unsere Bedrängnisse nicht nur als blindes Schicksal hinnehmen, sondern diese Bedrängnisse, liebe Freunde, sind ein Anlass dafür, dass Gott uns formen kann. Paulus ermutigt diese Christen in Rom zu sagen, hey, ich lehne es ab, diese Bedrängnisse nur als bloßes Schicksal hinzunehmen. Ich lehne es ab, nur diese Bedrängnisse zu sehen, sondern ich will etwas anderes sehen. Ich will sehen, Gott kann dieses Bedrängnis, diese Herausforderung nutzen, um bei mir etwas Gutes zu bewirken. Nämlich Geduld und Charakter. Für Charakter steht hier das Wort Bewährung. Also wenn jemand bewährt ist, ist er durch eine herausfordernde oder schwere Zeit gegangen und ist dann bewährt. Jetzt ist also nicht die Zeit, sagt Paulus, in der Bedrängnis, mich innerlich in meine Höhle zurückzuziehen, die ganze Welt nur elendig und schlecht zu finden, sondern zu sagen, vielleicht ist diese Zeit eine Zeit für mich, etwas zu lernen. Vielleicht ist diese Zeit eine Zeit für mich zu wachsen. Die letzten Jahre waren mit ihren verschiedenen Krisen für fast alle schwere Jahre. Mit diesem blöden P-Wort und C-Wort-Ding, ich sag's nicht. Und dann die Nachricht von Kriegen und die Sorge um die Zukunft der Welt. Dazu kommt für christliche Kirchen in Deutschland die Nachricht der Rückgang der Kirchenmitglieder und der Relevanz der Kirchen in der Gesellschaft. Und was mich in meinem Alltag beschäftigt, den Rückgang der Zahl der Studierenden, die Theologie studieren. Und dazu kommt, dass es gar nicht so leicht ist, Gemeinde zu bauen. Man ackert und trotzdem gibt es Leute, die alles doof finden und dann gehen. Und dann spürt man seine beruflichen und privaten Grenzen. Und in dunkelsten Stunden kommt dann manchmal aus dem Gefühl der Anstrengung und der mangelnden Hoffnung schnell den Gedanken, einfach das Handtuch zu werfen. Einfach den Laden dicht machen. Alles runterbrennen, alles niedermachen, aufgeben, kapitulieren, nichts machen, kein Bock mehr. Und dann sehen, ob es überhaupt jemand juckt. Wenn ich nichts mache. Sich wie eine beleidigte Wurst in die Höhle zurückziehen, in den eigenen inneren Rückzug zu vollziehen, auch wenn man das Gefühl hat, dass andere sich innerlich zurückziehen. Und dann tut's doppelt weh, wenn man nicht ehrlich mit jemandem darüber reden kann, wie es einem geht. Solch eine Stimmung kann ein Leitungsteam oder eine Gemeinde oder ein Hauskreis erreichen. Und manchmal lebt man dann in Denial, also man verschweigt es und redet alles schön, oder andersrum, man tauscht sich ewig darüber aus, wie schwierig alles ist. Da sitzt man im Kreis beim Kaffee. Ja, es ist alles schwierig, ne? Ja, und heute ist es sehr schwierig. Ja, es ist alles sehr schwierig. Und dann sagt einer, ich habe aber eine Idee, was wir machen könnten. Ja, aber heutzutage ist es alles viel schwieriger. Ja, stimmt, es ist alles sehr schwierig. Ich möchte diejenigen, die in irgendeiner Verantwortung stehen, aber auch alle anderen sagen, höre hier auf Paulus. Er sagt, jo, ist schon schwierig. Bedrängnisse halt. Aber nehme diese Schwierigkeiten nicht als handlungsleitend und stimmungsleitend an. Denn schwierig war es immer und wird es immer sein. Oder? Man kann doch ein bisschen Geschichte treiben, Biografien von Menschen lesen. Schwierig war es immer und wird es auch immer sein. Bedrängnisse wird es immer wieder gehen. Nicht die ganze Zeit, nicht in der gleichen. Es gibt auch schöne Zeiten des Lebens, wo alles läuft, ja. Aber es gibt immer wieder doch Bedrängnisse. Deute, schlägt Paulus vor, stattdessen diese Bedrängnisse um und sehe mit neuen Augen die Möglichkeit, dass Gott hier nach deinem Charakter fragt. Dass Gott dir in dieser Situation etwas Neues zeigen kann, was in dir steckt, aber noch schlummert. Gott will manchmal, in manchen Situationen, dass du deine Trägheit und deine Rückheit in die Tonne klopfst. Gott will es vielleicht, dass du aufhörst, nach Schuldigen zu suchen, warum alles so schwierig ist. Und stattdessen einfach Verantwortung zu übernehmen. Gott will vielleicht, dass du aufhörst, über die Bedrängnisse so stark zu trauern und stattdessen, dass du nach Lösungen suchst, mit den Bedrängnissen zu leben. Oder wie Steffen Kern in seinem Buch Hoffnungsmenschen sagt, wenn es keine Lösungen gibt, dann vielleicht einfach doch nur Zwischenlösungen suchen. Das hat mir so gefallen, dieser Gedanke. Als ich gelesen habe, hat mich sehr abgeholt. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt keine Lösungen. Es ist alles schwierig. Der Autor sagt aber, ja stimmt, es gibt vielleicht keine Lösungen, aber vielleicht gibt es Zwischenlösungen. Manchmal kommen sehr schlechte Botschaften rein ins Leben. Wenn solche krasse Schläge reinkommen, dann muss man auch darüber traurig sein dürfen. Es ist ja Quatsch zu denken, dass Christinnen und Christen immer nur die beste Laune der Welt haben müssen. Es gehört dazu, über Situationen zu trauern. Und es gehört dazu, über Situationen zu weinen. Jesus hat auch geweint. Und es ist echt okay, wenn man über die Situation heute und die eigenen Bedrängnisse trauert. Völlig in Ordnung. Also bitte nicht verstehen, als ob man jetzt fake sein soll. So ein fake christliches, ne, ich bin Sieger auf der Höhe. Ne, so, nur bitte nicht. Es ist echt okay, dass man trauert über Sachen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns selbst nicht leiden können. Kennt man das? Wo man sich selbst nicht leiden kann und sagt, hey, ich habe satt, mich nur davon bestimmen zu lassen, dass die Dinge schwierig sind. Ich habe es satt, dass mein Leben nur aus Trauer besteht. Wenn die Krisen der Zeit zum Beispiel noch 10 oder 20 Jahren bestehen würden und das Leben schwierig machen. Dann irgendwann sagt man, ich lehne es ab, dass das Leben für 10 Jahre auszusetzen. Nein, der Auftrag der Gemeinde geht weiter. Der Auftrag der Gemeinde, Gemeinschaft pflegen, die gute Nachricht weitergeben mit Wort und Tat, das geht weiter. Da hat sich nichts verändert. Ich finde es interessant, wie das Paulus hier die Verbindung macht zwischen Bewährung, also ein Charakter, der sich bewährt hat, und Hoffnung. Er schreibt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Also braucht man ja, braucht man Geduld, es bringt Geduld. Geduld aber Bewährung, ein bewährtes Charakter. Bewährung aber Hoffnung. Warum eigentlich? Vielleicht, weil die Bedrängnisse die Hoffnung nicht zerstören, sondern unsere Hoffnung wachsen lassen. Vielleicht ist Hoffnung wie eine Muskel in dieser Hinsicht. Also, die nicht stark ist, es sei man sie, man nutzt sie. In und durch Bedrängnisse. Hoffnung wird in Leid und in Bedrängnis geübt. Und durch die geduldige Bereitschaft, sich immer wieder eins auf die Fresse zu kriegen von Bedrängnissen. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck zu stark ist für diese Gemeinde. Also, mein Deutsch ist immer geprägt von was ich höre, ne? Also deswegen nicht beleidigt sein. Für mich ist das ein neutrales Wort. Also, aber meine Frau manchmal sagt, dass ich Dinge sage, die nicht korrekt sind. Aber so, ich lerne immer weiter. Aber ich sag's mal so, ich finde mir diese Stärke, eins auf die Fresse zu kriegen von Bedrängnissen, die geduldige Bereitschaft, sich immer eins auf die Fresse zu kriegen und sich der Herausforderung zu stellen, mitten in scheinbar hoffnungslosen Lagen, wird ein tiefes Vertrauen in Gott geboren. Hoffnung heißt, ich verlasse mich auf diesen Gott, ich verlasse mich auf das, was er verheißt. Und Hoffnung entwickelt sich dann allmählich, wenn ich es wage, meine Bedrängnisse so zu verstehen. Hoffnungsquelle 3, wer uns jetzt gegeben ist. Nun könnten wir mit dieser Steigerung von den Bedrängnissen zu der Hoffnung über den Weg der Geduld und des geprüften Charakters das Leben als Christ so richtig martialisch, militärisch verstehen. Da ist schon etwas von Stärke und Heldenmut in der Luft. Aber hier ist es wichtig, dass wir eine besondere und entscheidendste Hoffnungsquelle nicht übersehen. Denn das Leben als Christ ist nicht eine bloße Feststellung von Richtigkeiten und nicht bloß ein strenges Leben in absoluter Gehorsam und Disziplin. Es ist nicht die preußische Pflicht zur Religion geworden. Die Hoffnung, die durch die Geduld- und Charakterprobe gestärkt wird, bleibt nicht dann ein bloßes Warten auf ein eschatologisches Moment des Lohns. Hoffnung haben heißt nicht, alles mit gebissenen Zähnen durchstehen. Nein, die Hoffnung enttäuscht nicht. Die Hoffnung macht nicht aus uns verbitterter Kämpfer. Paulus sagt in Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Quelle der Hoffnung ist also nicht nur ein verändertes Wissen und Verständnis in Bedrängnissen, nicht nur das Ergebnis von Geduld, sondern Quelle der Hoffnung ist letztlich Gott selbst, der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, er wohnt in uns und erfüllt uns mit seiner Liebe. Wir dürfen gewiss sein, auch wenn es uns unwahrscheinlich vorkommt, weil wir uns auf Jesus Christus verlassen, ist sein Heiliger Geist in uns. Im Neuen Testament beschreibt Paulus nämlich unser Verhältnis zu Jesus, der Christus, nicht nur als ein Vertrauen in ihm, sondern als eine Union mit ihm. So oft schreibt er, wir sind in ihm, in Christus. Eingeschlossen, inkludiert in ihm. Wir partizipieren an ihm. So kann man übrigens von keinem bloßen Menschen reden, auch nicht von einem bloß schlauen Lehrer, sondern man kann nur so reden von der Quelle des Lebens, von Gott selbst. Wir sind in Christus, wir sind in ihm eingebettet. Und durch seinen Heiligen Geist, er wohnt in uns. Und das ist die neue Wirklichkeit, die mit der Gerechtsprechung einhergeht. Weil wir zu ihm gehören, ist der Heilige Geist in uns. Und wie erfahren wir das? Durch die Erfahrung, dass wir uns als seine geliebten Kinder erleben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Oder wie es in Kapitel 8 steht, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Kannst du das sagen? Kannst du zu Gott sagen, Vater? Was hindert dich daran? Hindert dich ein Gefühl, dass du doch nicht dazugehörst? Hindert dich deine Schuldgefühle? Hindert dich deine Scham, weil du sagst, du bist nicht gut genug, um Backstage zu kommen? Das kann eigentlich nicht sein. Denn deine Sünde ist kein Ausschlusskriterium. Deine Lebensleistung oder dein reines Gewissen ist nicht das, was dir Zugang schafft. Deine Backstage-Pass, dein Zugang hinter der Bühne, dein Zugang zum Frieden mit Gott hängt nicht von dir ab. Es wurde für dich gemacht. Gott sagt zu dir in Jesus Christus, hier ist dein Backstage-Pass. Bring mir nur dich selbst, deine Schuld, deine Scham, deine Torheit, deine Fehler, deine Unfertigkeit, deine Verwirrung, deine Heillosigkeit. Und der Vater sagt, hier ist Jesus für dich. Hier ist deine Gerechtigkeit. Hier ist dein Frieden mit Gott, dein Zugang zur Gnade. Trete ein, komme zu mir. Du darfst mein Kind sein und ich werde mit dir bleiben, immer da. Ich lese zum Schluss die 5 Verse wieder. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lebe darum mutig und geradeaus, liebe Gemeinde in Heuchelheim, denn Gott gibt euch alles in Jesus Christus. Er gibt euch eine neue Hoffnung mitten in Bedrängnissen und er gibt euch sich selbst, den Heiligen Geist, dass ihr seine Liebe erfährt. Amen.